NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, heute unter anderem mit folgenden Themen. Der CDU-Parteitag will die doppelte Staatsbürgerschaft wieder abschaffen. Angela Merkel ist dagegen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisiert Asylverschärfungen. Syrische Regierungstruppen kontrollieren Aleppos Altstadt. UNICEF fordert Schutz und Hilfe für die Kinder. Dazu auch unser Kommentar. Weitere Themen: Erdbeben mit vielen Toten in Indonesien, Flugzeugabsturz in Pakistan, Renzis Rücktritt steht nun unmittelbar bevor und Hamburg bereitet sich auf das OSZE-Treffen vor. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Die Parteivorsitzende wendet sich öffentlich gegen einen Parteitagsbeschluss. Das ist in der CDU nicht üblich und beendete den Essener Parteitag der Christdemokraten mit einem Paukenschlag. Eine knappe Mehrheit der Parteitagsdelegierten hatte für den Antrag der Jungen Union gestimmt, die doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern wieder abzuschaffen. Das ist ein schlimmer Beschluss, kommentierte Vizekanzler Gabriel von der SPD umgehend und fügte hinzu, dass mit den Sozialdemokraten das nicht zu machen sei. Darauf hätte sich Angela Merkel zurückziehen können, aber sie hat es nicht dabei belassen. Sie machte deutlich, dass sie persönlich von dem Beschluss ihrer Parteifreunde gar nichts hält. Aus Essen berichtet Anna Engelke.
Nach dem Ende des Parteitags in Essen gab CDU-Chefin Merkel noch einige Interviews. Darin machte sie deutlich, dass sie nicht hinter dem Beschluss des Parteitags steht, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen.
Das war hier ein Stimmungsbild auf einem Parteitag. Das kommt vor, dass Parteitage auch ihren eigenen Weg gehen. Aber an unserer Regierungsarbeit wird sich überhaupt nichts ändern.
Und an die Adresse ihres Koalitionspartners in Berlin sagte Merkel:
Wir stehen natürlich zur Koalitionsvereinbarung. Wir haben ja mit unseren eigenen Stimmen jetzt auch die Abschaffung des Optionsmodells beschlossen.
Die Abschaffung des Optionsmodells besagt, dass in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern beide Staatsbürgerschaften besitzen dürfen, die ihrer Eltern und die deutsche. Dafür hatten sich während des Parteitags bereits führende CDU-Politiker stark gemacht, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Am Vormittag hatte er den mit der SPD gefundenen Kompromiss verteidigt.
Natürlich können wir in der Partei beschließen, das war falsch. Und das lassen wir wieder. Ist ehrlich gesagt nicht so schön, wenn man einen Kompromiss beschlossen hat in der Regierung und sagt, April, April. Es gibt auch nirgendwo eine Mehrheit, dass wir das wieder umdrehen können. Ich kenne keinen Koalitionspartner, mit dem wir das machen können.
Damit würde die CDU einem Teil der Menschen, die sich dazu bekennen wollten, Deutsche zu werden, vor den Kopf stoßen, warnte de Maizière. Jens Spahn, der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, ließ sich davon jedoch nur wenig beeindrucken.
Ja, natürlich muss man in Koalitionen Kompromisse machen, aber wir sind ja auf dem CDU-Bundesparteitag und reden darüber, was wir als Partei wollen.
Und eine knappe Mehrheit der Delegierten stimmte schließlich dafür, dass sich die CDU künftig wieder für das Optionsmodell einsetzen soll. Damit erlitt die CDU-Führung in dieser Frage eine klare Niederlage. Für einen CDU-Parteitag ist das eher ungewöhnlich. Dass die Delegierten gegen das Votum der Parteiführung stimmen, das kennt man sonst von SPD- und Grünen-Parteitagen. Bei der Abstimmung über den Leitantrag, in dem es unter anderem um eine deutlich schärfere Asyl- und Flüchtlingspolitik geht, war sich die CDU jedoch dann wieder einig.
Gegenstimmen, Enthaltung, ich beides nicht gesehen, damit einstimmig angenommen.
Die Delegierten auf dem CDU-Parteitag haben sich einstimmig für den Leitantrag ausgesprochen. So soll es künftig verschärfte Regeln für die Abschiebung von Flüchtlingen geben und ein Verbot der Vollverschleierung unter Ausschöpfung des rechtlich Möglichen angestrebt werden. Eine im Vergleich zur Ursprungsfassung verschärfte Formulierung bei den Transitzonen setzte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster durch. In sogenannten Transitzentren sollten Anträge von Flüchtlingen bearbeitet werden, die keine Bleibeperspektive hätten. Über die Transitzentren sagte Schuster:
Die sind sehr humanitär, weil wir die Asylentscheidung so weit wie möglich vorverlagern. Wir sind schnell. Und niemand braucht sich falsche Hoffnungen zu machen.
Der heute verabschiedete Leitantrag soll nach Angaben von CDU-Generalsekretär Peter Tauber Grundlage für das geplante gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU sein. Anfang Februar treffen sich die Spitzen der Unionsparteien in München, um über das Programm für die Bundestagswahl im nächsten September zu beraten.
Auch wenn die Kanzlerin in Sachen Doppelpass dem Beschluss des CDU-Parteitags klar widerspricht, die Entscheidungen der Delegierten für eine härtere Haltung in der Flüchtlings- und Integrationspolitik standen, wir haben es gehört, im Leitantrag der Parteiführung und werden damit auch von Merkel getragen. Wie eine vorweggenommene Kritik an solchen Beschlüssen klingt der erste Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der heute Vormittag in Berlin vorgelegt wurde. Thorsten Huhn berichtet von dort.
Lob und Kritik verteilte das Deutsche Institut für Menschenrechte in seinem ersten Jahresbericht. Beate Rudolph, Direktorin des Instituts, lobte die Aufnahme von Zehntausenden Flüchtlingen im Herbst letzten Jahres und die überwältigende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.
Das sicherlich prägende Ereignis im Berichtszeitraum war die Entscheidung der Bundesregierung, bei allen, die über die Balkanroute nach Deutschland flüchteten, Asylverfahren durchzuführen und sie nicht in die Nachbarstaaten zurückzuführen. In einer Situation, in der das europäische Asylrecht versagte, wurde Deutschland so seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen gerecht.
Zugleich kritisierte das Institut den Umgang der Behörden mit den Flüchtlingen. So gäbe es keine einheitlichen, verbindlichen Standards für die Unterbringung der Menschen. Die jüngsten Verschärfungen im Asylrecht hält das Menschenrechtsinstitut teilweise für bedenklich. Die Aussetzung des Familiennachzugs sei mit der UN-Kinderrechtskonvention nicht vereinbar, schreibt das Institut in seinem Bericht. Die Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren findet das Institut unter dem Gesichtspunkt von Rechtsstaatlichkeit und Fairness fragwürdig. Das gelte vor allem für die Einstufung weiterer Länder als sichere Herkunftsstaaten.
Solche Abkommen drohen, den individuellen Rechtsanspruch auf Asyl in der Europäischen Union zu untergraben. Sie können dazu führen, dass Menschen rechtswidrig inhaftiert oder zurückgeschoben werden.
Institutsleiterin Rudolph warnte davor, das EU-Türkei-Abkommen zum Vorbild für Abmachungen mit anderen Staaten zu machen.
In einem eindringlichen Appell fordern 6 westliche Staaten einen Waffenstillstand im syrischen Aleppo, humanitäre Hilfe und eine Bestrafung von Kriegsverbrechen in Syrien. Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada formulierten wohl auch deshalb die gemeinsame Erklärung, weil eine Resolution des UN-Sicherheitsrats für eine Feuerpause in Syrien von Russland und China blockiert wird. Ändern wird die heutige Erklärung vermutlich wenig. Syriens Machthaber Assad sieht sich angesichts des Vorrückens seiner Truppen in Aleppo auf der Siegesstraße. Anna Osius berichtet.
In der syrischen Großstadt Aleppo bricht der Widerstand der Regierungsgegner offenbar zusammen. Die Truppen von Machthaber Assad konnten heute die gesamte Altstadt Aleppos einnehmen. Die Oppositionellen hätten sich aus mehreren Stadtvierteln zurückgezogen, um nicht eingekesselt zu werden, hieß es von Aktivisten und Beobachtern. Das syrische Staatsfernsehen sendet seit Tagen live aus Aleppo und verfolgt den bisherigen Siegeszug von Präsident Assad live mit. In einer Talkshow auf einem Dach eines Hauses wurde heute bereits diskutiert, was nach der Rückeroberung mit Aleppo passiert, um die Stadt wieder wirtschaftlich aufzubauen. Der Krieg hat uns sehr geprägt und vieles gelehrt, so diese Wirtschaftsvertreterin des Assad-Regimes in der Talkshow. Wir sind moralisch stärker geworden. Nach dem Krieg müssen wir die Produktion verdoppeln und mehr exportieren, damit wir Syrien und Aleppo zu ihrem Ruhm zurückführen. Für die Zivilisten in Ost-Aleppo dürften solche Gesprächsrunden über die Zukunft der ehemaligen Wirtschaftsmetropole fast zynisch wirken. 80.000 Menschen sind bislang vor den heftigen Kämpfen auf der Flucht. Sie kommen in dem von der Regierung gehaltenen Westteil Aleppos unter und in den Kurdengebieten. Einige fliehen in den Südosten Aleppos, der bislang noch von den Oppositionellen kontrolliert wird. Doch die Truppen von Assad rücken immer weiter vor. 2/3 Ost-Aleppos sind jetzt wieder unter Kontrolle des syrischen Präsidenten. Die Aufständischen forderten heute eine sofortige 5-tägige Waffenruhe. Sie solle dazu dienen, Verletzte und Zivilisten aus dem Kampfgebiet zu bringen, hieß es. Wir kämpfen an 2 Fronten, so Zakaria Belhafti, Vertreter der Aleppo-Rebellen in der Türkei. Die schwierigste ist die humanitäre Front, denn die Zivilisten fliehen zu Tausenden aus den von Assad wiedereroberten Gebieten. Sie fürchten Vergeltung der Assad-Truppen. Es gibt Menschen, die auf offener Straße schlafen. Eine Tragödie. Deshalb schlagen die Oppositionsgruppen in Aleppo eine Feuerpause vor, um sofortige humanitäre Hilfe zu gewährleisten. Das ist unsere Botschaft an die internationale Staatengemeinschaft. Es muss sofort etwas getan werden, denn in Aleppo geschieht eine große menschliche Katastrophe. Die syrische Regierung lehnt eine humanitäre Feuerpause ab. Ein syrischer Parlamentsabgeordneter bezeichnete die Oppositionellen als einen, Zitat, Haufen Lügner. Sie wollten eine Waffenruhe nur nutzen, um ihre Stellungen zu verstärken, hieß es. Die Bedingung von Assad, alle Aufständischen sollen Ost-Aleppo verlassen, nur dann würde der Beschuss eingestellt. Doch trotz ihrer bevorstehenden Niederlage wollen sich die bewaffneten Oppositionellen nicht kampflos ergeben. Sie hätten nur die Wahl, im Gefecht oder in Assads Foltergefängnissen zu sterben, sagte ein Aktivist vor einigen Tagen einer Nachrichtenagentur.
Auch wenn die Rebellen sich noch wehren, das Schicksal Aleppos ist besiegelt. Dazu der Kommentar unseres Nahost-Korrespondenten Carsten Kühntop.
Ost-Aleppo steht vor dem Fall. Seit 2012 ist dieser Teil der einstigen Wirtschaftsmetropole in der Hand der Aufständischen. Nun ist es wohl nicht mehr eine Frage von Monaten oder Wochen, sondern nur noch von Tagen, bis die Rebellen dort geschlagen sind und die Stadt wieder vollständig in der Hand von Machthaber Bashar al-Assad ist. Das Tempo, in dem die Aufständischen in den vergangenen Wochen Wohnviertel um Wohnviertel an die Assad-Einheiten verloren haben, ist überraschend. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass ihr Widerstand gegen die Angreifer auf einmal so schnell kollabieren würde. Denn es ist nur wenige Monate her, dass es den Rebellen gelang, eine schmale Bresche in den Belagerungsring zu schlagen. Da sah es auf einmal so aus, als würden sie es schaffen, Assad eine empfindliche Schlappe zuzufügen. Doch dann kam es ganz anders. Der Grund? Seit Monaten ist Ost-Aleppo von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt kaum noch etwas zu essen und zu trinken. Unablässig greifen Kampfflugzeuge an, begleitet von einem ebenso pausenlosen Artilleriebeschuss. Krankenhäuser und Kliniken wurden gezielt angegriffen und beschädigt oder zerstört. Das zermürbt auch den erfahrensten Bewaffneten, der in Ost-Aleppo Widerstand leistet. Und es macht das Leben für jeden in der Enklave zur Hölle. Diese Kriegstaktik Assads ist mittelalterlich, wie die Vereinten Nationen immer wieder beklagten, fürchterlich brutal und sie verstößt gegen die Menschenrechte, zeigt jetzt aber Wirkung. Die Unterstützung durch Russland und Iran hat Assad einen entscheidenden Vorteil gebracht, den er voll ausspielt. Mitten zwischen den Fronten steckt die Zivilbevölkerung fest, mehrere 10.000 Menschen, die entweder nicht fliehen wollen oder nicht fliehen können. Dass die Rebellenenklave, in der sie leben, immer kleiner wird, ist wie die buchstäbliche Schlinge, die sich immer weiter zuzieht. Mit jedem Tag, den die Gefechte andauern, wird sie enger und enger. Das Schicksal von Aleppo hat sich entschieden und ist nicht mehr zu ändern. Die Opposition hat diese Stadt verloren. Die Aufständischen haben keine Möglichkeit mehr, militärisch das Blatt noch zu wenden. Weiterer Widerstand gegen die Assad-treuen Einheiten ist deshalb zwecklos. Gewiss, niemand weiß, was den Menschen in Ost-Aleppo bevorstünde, wenn die Rebellen jetzt aufgäben. Folter, Verschleppung, Racheakte, das ist nicht auszuschließen. Als gesichert darf jedoch gelten, dass Assad gnadenlos weiterbombt, wenn die Aufständischen weiter kämpfen. Das Leben von Zehntausenden ist dann in Gefahr. Deshalb müssen die Rebellen in Aleppo nun aufgeben. Das schulden sie den Zivilisten, in deren Mitte sie leben und kämpfen. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Meint Carsten Kühntop in seinem Kommentar. Während die Bürgerkriegsparteien in Syrien mit Mörsern und Bomben also noch immer um Geländegewinne kämpfen, leiden zwischen und hinter den Fronten die Zivilisten. UNICEF forderte heute erneut, sie müssten geschützt werden, und UNICEF bat um Hilfe für die syrischen Kinder angesichts des bevorstehenden, nun sechsten Kriegswinters. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Die Tragödie in Syrien lasse sie nicht los, sagte Daniela Schad, UNICEF-Schirmherrin für Deutschland und Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck.
Kein Kind sollte sowas erleben müssen.
Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen sind fast 6 Millionen Mädchen und Jungen in Syrien dringend auf Hilfe angewiesen. Fast 500.000 von ihnen leben in belagerten Regionen, in denen Hilfsorganisationen wie UNICEF nur unter sehr erschwerten Bedingungen arbeiten können.
Fast 6 Jahren Bürgerkrieg in Syrien ist es nicht mehr so ganz einfach, von Hoffnung zu sprechen.
Zumal rund 2,5 Millionen syrische Kinder in Flüchtlingslagern leben müssen, außerhalb ihres Heimatlandes. Daniela Schad hat mehrfach Flüchtlingslager in Jordanien und der Türkei besucht. Mal als Schirmherrin von UNICEF, mal an der Seite des Bundespräsidenten. Eine Thermodecke für $6, umgerechnet etwas weniger als 6 €, könne im Winter ein Leben retten, sagte Schad und appellierte an die Menschen in Deutschland, mit Spenden zu helfen. Ihre Botschaft: bitte nicht verzweifeln, trotz der schlimmen Situation im Bürgerkriegsland.
Wenn die Kinder und die Jugendlichen und die Familien in Syrien nicht aufgeben, dann haben wir, also mit Verlaub, Entschuldigung, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das hier auch nicht zu tun.
UNICEF hat rund 200 Mitarbeiter in Syrien. Ihr Ziel, in diesem Winter wollen sie über 700.000 Kinder im Land vor Kälte schützen. Kinder, die in Notunterkünften, unfertigen Gebäuden oder Zelten leben und dringend Decken, Schuhe und warme Kleidung benötigen. Geschätzte Kosten ca. 12 Millionen Euro. Ein Drittel der Schulen im Land ist mittlerweile außer Betrieb. Bei 89 gezielten Angriffen auf Schulgebäude in diesem Jahr wurden UNICEF zufolge mindestens 69 Kinder getötet. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen forderte alle Konfliktparteien auf, sofort die Waffen ruhen zu lassen. Außerdem müssten die Mitarbeiter der vielen Hilfsorganisationen freien Zugang zu allen Menschen in Not bekommen. Gerd Kapelare, UNICEF-Regionaldirektor für den Mittleren Osten, hat vor wenigen Tagen im UN-Sicherheitsrat einen Bericht zur Lage in Syrien vorgelegt. Nach der vierstündigen Sitzung in New York habe er den Saal mit einem einzigen Gedanken im Kopf verlassen, berichtete Kapelare in Berlin.
The world has failed and continues failing the children of Syria.
Die Welt lasse Syriens Kinder weiterhin im Stich. Im Gegensatz dazu lobte der UNICEF-Regionaldirektor ausdrücklich die Unterstützung Deutschlands für die Menschen in Not. Nicht nur in der Bürgerkriegsregion, sondern auch für die Geflüchteten hier. Sein Aufruf an die Bundesregierung: Bitte setzt die humanitäre Hilfe für Syrien fort.
UNICEF bittet um Hilfe für Syrien. Donald Trump ist vom New Yorker Time Magazine zur Person des Jahres 2016 gewählt worden. Die Redaktion würdigt mit diesem Titel die ihrer Meinung nach jeweils einflussreichste Person des Jahres. Vergangenes Jahr war es Angela Merkel. Und die Liste der Persönlichkeiten in der Vergangenheit reicht von Nelson Mandela über Königin Elisabeth II. Bis zu Adolf Hitler. Wie immer man zum künftigen US-Präsidenten steht, dass er die Gemüter bewegt und dass er die Politik beeinflusst, selbst wenn er noch gar nicht im Amt ist, das ist unbestreitbar. Auch beim NATO-Treffen in Brüssel wurde das gestern und heute deutlich, wo über das Verhältnis des Bündnisses zu Russland beraten wurde. Kai Küstner berichtet.
Beide Seiten, das Trump- wie das Putin-Lager, hatten in den letzten Wochen an der Erzählung gebastelt. Sobald sich die beiden starken Männer mal richtig zusammensetzten, könne man sicher eine Art Neuanfang, vielleicht sogar einen Deal hinbekommen. Doch die Hoffnung darauf, sozusagen nochmal bei Null anzufangen mit den Beziehungen, hat der deutsche Außenminister Steinmeier jetzt beim NATO-Treffen in Brüssel gedämpft.
Das Drücken des Reset-Buttons, das ist ja in den letzten 8 Jahren mit dem Anwachsen der Konflikte weltweit, wo sich auch USA und Russland quer im Raum stehen mit ihren Interessen. Das Drücken des Reset-Buttons ist ja nicht gerade einfacher geworden. Insofern wird da auch noch viel Konzeption auf der amerikanischen Seite bei einem neuen amerikanischen Präsidenten und seinem Außenminister oder Außenministerin nötig sein.
So Steinmeier, der seine bisweilen widerwilligen NATO-Partner stets gedrängt hatte, den Dialog mit Russland voranzutreiben. Was nun auf Putins Wunschliste stehen dürfte, liegt auf der Hand. Die Zusage, dass der Westen nicht mehr auf einen Machtverzicht von Syriens Präsident Assad besteht, die Anerkennung der Krim-Annexion oder auch die Rücknahme der schmerzhaften Wirtschaftssanktionen wegen der Ukraine-Krise, die von EU-Seite in den nächsten Wochen zur Verlängerung anstehen.
Wenn Sie mich jetzt nach dem weiteren Vorgehen bei den Sanktionen gegen Russland bezogen auf die Aktivitäten in der Ukraine nach der Annexion der Krim fragen, so gehe ich davon aus, dass die weiter bestehen werden.
Betonte jetzt der deutsche Außenminister. Und auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestärkte die Europäer darin, die Sanktionen zu verlängern und damit den Druck aufrechtzuerhalten. Gerade aber bei den NATO-Ländern in Osteuropa sind die Befürchtungen groß. Eine Annäherung oder Absprache zwischen dem künftigen US-Präsidenten und Putin könnte auf Kosten ihrer Sicherheit gehen. Sorgen, die der scheidende Außenminister Kerry unter Verweis auf gemeinsame demokratische Werte zu zerstreuen suchte. Der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten wird nichts ändern am unverbrüchlichen Bekenntnis zu diesen Idealen oder zu den Verpflichtungen der NATO gegenüber. Ob diese Worte Kerrys eher für die Ohren von Trump oder eher für die der Alliierten gedacht waren, ließ er offen. Auch der deutsche Außenminister Steinmeier jedenfalls rechnet bei der US-Politik gegenüber der NATO nicht mit grundlegenden Änderungen. Dafür, so Steinmeier, sei der im Sicherheitsbereich bestehende Block vom Pentagon bis hin zu den Geheimdiensten einfach zu fest.
Erdbeben in Indonesien. Wohl die meisten denken bei diesem Stichwort mit Schrecken an das verheerende Beben und an den Tsunami vom zweiten Weihnachtstag 2004. So schlimm war es diesmal nicht und der Tsunami blieb aus. Aber am stärksten betroffen war wiederum die indonesische Provinz Aceh. Holger Senzel berichtet.
Mit Baggern räumen die Retter eingestürzte Mauern und plattgedrückte Autowracks beiseite. Die Straßen sind meterhoch mit Geröll und Steinen übersät. Und inmitten der Trümmer und des Chaos steht Indonesiens Präsident Joko Widodo in Tarnfleckuniform und verspricht, alle verfügbaren Kräfte einzusetzen. 700 Soldaten wurden bereits in die Provinz Aceh beordert. Weitere Rettungsmannschaften sind unterwegs. Viele Menschen waren beim Morgengebet in den Moscheen, als das Beben um 5.03 Uhr Ortszeit die Provinz erschütterte. Mit einer Stärke von 6,5 auf der Richterskala war es ein vergleichsweise gemäßigtes Beben. Doch der Herd lag nur 8 Kilometer unter der Erdoberfläche. Mehr als 200 Gebäude wurden zerstört und begruben die Menschen unter sich. Retter graben verzweifelt nach Überlebenden, doch häufig bergen sie nur noch Leichen, viele davon Kinder. Die Krankenhäuser der Region sind überfüllt, Hunderte wurden verletzt, Ärzte behandeln ihre Patienten auf Matratzen im Freien vor den Hospitälern. Vor den Ruinen eingestürzter Moscheen beten kniend Menschen. Viele Überlebende laufen desorientiert durch den Schutt der Dörfer und Städte, voller Angst vor Nachbeben. 5-mal nach dem Hauptbeben hat die Erde in Aceh noch gewackelt. In den Küstenregionen brach Panik aus. Hunderte flohen ins Landesinnere, um Schutz zu suchen, voller Furcht vor einem nachfolgenden Tsunami. Weihnachten 2004 war einem schweren Seebeben der Stärke 9,1 der schwerste Tsunami der Geschichte gefolgt und hatte die Region komplett verwüstet. 180.000 Menschen starben in der Stadt Bandar Aceh und entlang der Küste. Fast alle, die heute hier leben, haben damals Angehörige oder Freunde verloren. Die Erinnerung an die Katastrophe sitzt tief, auch wenn das Meteorologische Institut Indonesiens schnell Entwarnung gab. Keine Tsunami-Gefahr diesmal.
Im Norden Pakistans ist ein Passagierflugzeug mit mehr als 40 Menschen an Bord abgestürzt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist nach den bisher vorliegenden Informationen nicht davon auszugehen, dass sich Deutsche in der Familie befanden. Ganz auszuschließen sei es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Was bisher bekannt ist, berichtet Jürgen Webermann.
Flug PK-661 war auf dem Weg vom nordwestpakistanischen Chitral in die Hauptstadt Islamabad. Kurz bevor sie den Landeanflug einleiten sollten, meldeten die Piloten offenbar technische Probleme. Anschließend verschwand das Flugzeug von den Radarschirmen. Laut Augenzeugen brannte die Maschine bereits, bevor sie an einem Berghang zerschellte. Die Behörden gehen davon aus, dass es keine Überlebenden gibt. Der Chef der Luftfahrtbehörde, Asim Suleiman. Die Rettungsmannschaften haben den Absturzort erreicht, auch wenn es noch zu früh ist, die Unglücksursache abschließend zu benennen. Wir wissen, dass es Probleme mit einem der Triebwerke gab. Die pakistanische Armee schickte Einheiten und Hubschrauber zum Unglücksort, der nur schwer zugänglich ist. Das nächstgelegene Dorf ist laut einem Polizeisprecher rund 4 Kilometer entfernt. Die Rettungskräfte bargen bereits zahlreiche Leichen. Laut Passagierliste waren 42 Menschen auf den Flug gebucht, darunter auch mindestens 3 ausländische Passagiere sowie ein in Pakistan bekannter Ex-Sänger, der anschließend als islamischer Geistlicher aufgetreten war. Eigentlich sollte er laut einer pakistanischen Zeitung am Freitag in der Moschee des Parlaments in Islamabad predigen. Allerdings ist noch unklar, ob auch alle die Reise angetreten haben. Zudem waren laut bisherigen Informationen 5 Besatzungsmitglieder und ein Mitglied des Bodenpersonals der Fluglinie an Bord. Das Flugzeug, eine Propellermaschine vom Typ ATR-42, gehörte der Fluglinie Pakistan International Airlines, kurz PIA. Sie ist mehrheitlich im Staatsbesitz. Ein Unternehmenssprecher sagte, das Flugzeug sei 10 Jahre alt und in gutem Zustand gewesen. In Pakistan kam es zuletzt 2010 und 2012 zu größeren Flugzeugunglücken.
Der italienische Ministerpräsident Renzi macht ernst. Unmittelbar nach dem verlorenen Referendum zur Änderung der Verfassung hatte er ja angekündigt, zurücktreten zu wollen. Um Italien nicht ins haushaltspolitische Chaos zu stürzen, war er bereit, ein paar Tage dran zu hängen. Aber in knapp 10 Minuten will er nun offiziell seine Demission einreichen. Aus Rom, Lisa Weiß.
Der Weg für den Rücktritt von Italiens Regierungschef Matteo Renzi ist frei. Der italienische Senat hat das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr mit großer Mehrheit verabschiedet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hatte zuvor gesagt, er werde Renzis Rücktritt erst dann annehmen, wenn auch der Haushaltsplan angenommen sei. Renzi hat mittlerweile über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, er werde um 19 Uhr bei Präsident Mattarella vorstellig werden und sein Rücktrittsschreiben übergeben. Renzi zieht damit die Konsequenzen aus einem gescheiterten Verfassungsreferendum. Es gilt als wahrscheinlich, dass Mattarella den Rücktritt unter Vorbehalt annehmen wird. Das würde bedeuten, dass die Regierung in den nächsten Tagen geschäftsführend im Amt bleibt. Ob und wann es Neuwahlen in Italien geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.
50 Außenminister kommen nach Hamburg, um beim OSZE-Treffen unter anderem über die Lage in der Ukraine zu beraten. Einen Durchbruch wird es wohl nicht geben, aber schon wenn alle miteinander reden, wird das von Diplomaten auf der Habenseite verbucht. Der Austausch über bestehende Grenzen hinweg sei der beste Weg, um bestehende Konflikte zu überwinden, sagte Bundesaußenminister Steinmeier bei seiner Ankunft in Hamburg. Die Hamburger selbst schauen weniger aus inhaltlichen als aus organisatorischen Gründen skeptisch auf das Treffen. Eine Hochsicherheitsveranstaltung mitten in der Stadt. Was das bedeutet, schildert Volker Frerichs.
Rund um den Tagungsort, das Hamburger Messegelände, sind kilometerlange Absperrgitter aufgebaut. Einsatzwagen der Polizei stehen an fast allen Straßenkreuzungen. Auch gepanzerte Fahrzeuge sind vor dem Messegelände zu sehen, Hubschrauber kreisen in der Luft. Im unmittelbar angrenzenden Karolinenviertel mit einem eher linken Milieu sind die Menschen überwiegend genervt.
Seit Tagen sind wir hier in einem Belagerungszustand. Die Polizei steht direkt vor der Haustür. Die Leute gucken auch sehr unfreundlich, verhalten sich wirklich, als ob wir irgendwie schon potenzielle Chaoten wären. Also ich bin total genervt.
Für mich macht das jetzt keinen großen Unterschied. Es sind hier halt viele Polizisten. Aber für mich ist es jetzt nicht so anders als sonst, weil es ist halt für Sicherheit sorgen die, ne?
Wir werden seit Tagen hier belagert. Ich werde schon nach Ausweisen gefragt. Das bringt keinen Spaß. Ich habe auch kein Verständnis, dass es hier im Wohngebiet sein muss. Drei Kitas bei uns in der Straße, die geschlossen sind. Nur wegen diesem Quatsch hier alles.
Es ist die alles entscheidende Frage. Müssen sich die rund 50 Außenminister, also hochrangige Politiker, tatsächlich mitten in einer Großstadt treffen? Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz, SPD, meint ja, unbedingt.
So große Treffen können eigentlich nur in großen Städten durchgeführt werden. Allein die Zahl der Teilnehmer ist so hoch, dass nur Orte mit ausreichenden Kapazitäten für Unterkünfte, Hotels und anderes das machen können. Und im Übrigen sind so große Städte es ja auch gewohnt, Großereignisse zu bewältigen. Hier muss man nur natürlich auch die Sicherheit jeder einzelnen Person gewährleisten, die da ist. Und das können wir aber auch.
Aber mit welchem Aufwand? Mehr als 10.000 Beamte mit etwa 3.000 Fahrzeugen, 10 Helikoptern, 37 Pferden, 62 Diensthunden und 26 Booten auf der Elbe und der Alster sollen einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, die morgen früh offiziell beginnt, gewährleisten. Die Polizisten wurden aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer.
Ich glaube, alle sind jetzt in einer gewissen Anspannung und warten natürlich darauf, dass das, was jetzt vorbereitet wurde, lange vorbereitet wurde, auch vonstatten gehen kann und wir dann also quasi den Einsatz auch richtig beginnen können. Da ist eine gewisse Grundanspannung da, aber auch eine Freude, dass es jetzt losgeht.
Bislang verlief alles glatt, auch als heute Mittag US-Außenminister John Kerry in Hamburg eintraf. Per Autokonvoi mit Eskorte ging es sofort ins Luxushotel an der Binnenalster. Am Abend gibt es ein erstes informelles Essen der mehr als 50 Minister an einem geheimen Ort. Ab morgen früh wird dann getagt.
Und wir haben noch Zeit für einen kurzen Blick auf den Sport. In der Fußball-Champions League spielen heute Abend Dortmund und Leverkusen. Worum es geht, fasst Fabian Wittke zusammen.
Das Spiel des BVB im Stadion Santiago Bernabeu ist das Finale um den Gruppensieg. Die Dortmunder haben 2 Punkte Vorsprung auf Real Madrid um Superstar Cristiano Ronaldo oder Nationalspieler Toni Kroos. Schon mit einem Unentschieden wäre der BVB als Tabellenführer für das Achtelfinale qualifiziert und würde dort dann auf einen Gruppenzweiten treffen. Verzichten müssen die Dortmunder unter anderem auf Weltmeister Mario Götze, der Knieprobleme hat. Auch Bayer Leverkusen steht bereits sicher in der Runde der letzten 16. Trotzdem bietet das Duell zu Hause gegen AS Monaco besondere Herausforderungen. Die Werkself könnte erstmals ungeschlagen die Gruppenphase überstehen. Außerdem gibt es für einen Sieg in der Champions League einen warmen Geldregen in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Soweit die Vorausschau für die Fußballfans. Und das war das Echo des Tages an diesem Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.